kennst du auch diesen einen Kollegen, diese eine Kollegin, deren Arbeit du mitverfolgst? Ja, du hast sogar mit ihm, mit ihr schon zusammengearbeitet und du weißt, was für eine klasse Arbeit sie leistet und wie vielen Menschen sie auch schon in ihrem Business weitergeholfen haben. Ja, und genau deshalb gehören sie doch ins Rampenlicht. Und genau diese Menschen lade ich zu mir ein in meinen Podcast. Ich möchte sie hervorheben. Menschen, die für andere hervorragende Arbeit leisten und nicht marktschreierisch in die Welt hinaus posaunen. Und deshalb lade ich ab sofort regelmäßig zu mir ein in meinen Darf ich vorstellen Podcast. Ich bin Christina Ames und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Sie ist Gründerin von Eager to Change und begleitet seit über 20 Jahren Führungskräfte, Unternehmer und Mitarbeiter in ihrer persönlichen Entwicklung. Sie beschreibt sich selbst als kompetent, einfühlsam, humorvoll und hartnäckig. Ihre Kraft schöpft sie aus Urlauben am Meer, die Nordsee und Sylt, sowie aus Spaziergängen mit ihrem Hund. In ihrer Freizeit liest sie gerne und wurde dabei mit dem Statement »Die Entscheidung liegt in dir selbst, Wege aus der alltäglichen Unzufriedenheit« von Reinhard K. Springer konfrontiert. Was das für Auswirkungen auf ihr Leben und ihre Arbeit hat, erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, Katrin Eager.
Ja, hallo Christina. Lieben Dank, dass ich heute bei dir sein darf.
Ja, und ich freue mich, dass ich dich heute vorstellen darf in meiner Serie Das Einmaleins für Podcast-Rookies mit einer Sonderfolge Darf ich vorstellen. Also und deswegen freue ich mich sehr. Wir kennen uns nämlich auch schon persönlich schon einige Jahre, arbeiten schon einige Jahre zusammen und konnte das dann auch auf jeden Fall verfolgen, was du machst und auch aktiv begleiten.
Ja, und dafür danke ich dir sehr.
Genau, und du hattest letztes Jahr auch schon 10-jähriges Jubiläum. War letztes Jahr, gell?
Vorletztes sogar.
Schon so lange wieder.
Ich mache das jetzt schon fast 12 Jahre, genau.
Genau, und deswegen denke ich, jetzt wird es aber langsam einmal Zeit, dass die Frau, die selber Podcast macht, dass die auch mal vorgestellt wird in einem Podcast, nämlich mal wirklich als Coach, Mentor und Sparringspartner.
Ja, danke. Ich freue mich und bin ganz neugierig, was wir denn heute so machen.
Genau, und gerade in dieser Funktion möchte ich nämlich mit dir unterwegs sein heute, gerade wie gesagt als Coach, Mentorin und Sparringspartner und möchten einfach mal heute auf deine Berufspraxis, also wie du so im täglichen Leben umgehst, also mit dir und mit deinen Kunden und auch mit dieser besagten Ankündigung zum Thema Entscheidung und Co.
Ja.
Da würde ich dich gern durch 5 Punkte führen heute in unserem Gespräch. Beziehungsweise würde unsere Hörer ganz gern auf eine 5-Punkte-Reise mitnehmen, indem ich dich nämlich im ersten Punkt frage, lass uns einfach mal sprechen über die Entscheidungen, die wir so im täglichen Leben einfach sprechen, mal generell über das Thema Entscheidung. Im zweiten Punkt würde ich gerne mit dir sprechen, was das denn für Führungskräfte bedeutet, weil das ist ja dein Hauptklientel. Was bedeutet es, Entscheidung als Führungskräfte zu treffen oder überhaupt zu finden? Im dritten Punkt würde ich gerne mit dir mal draufschauen, was gibt es denn für Entscheidungstypen und was für Folgen hat es auf sie selber und auf ihre Umgebung? Im vierten Punkt würde ich gerne mit dir draufschauen, Entscheidung, das bedeutet ja immer eine Verantwortung. Und nicht nur eine Verantwortung, jede Entscheidung hat ihren Preis, auch darauf wollen wir gerne eingehen. Und letztendlich einfach dieses Fazit, dieses Schlusskredo, dass die Entscheidung in uns selber liegt. Und wie kann ich die denn finden, letztendlich diese Entscheidung, die wirklich in mir selber liegt? Da wollen wir natürlich das Geheimnis lüften. Nicht nur in die Theorie gehen, sondern da soll es dann wirklich praktisch werden.
Ja, okay.
Also dann würde ich euch ganz gerne und auch unsere Hörer ganz gerne mit auf die Reise nehmen mit Punkt 1, die Entscheidung im täglichen Leben. Ja. Als ich das vorbereitet habe, habe ich mir wirklich überlegt, ist es wirklich wichtig, dass man darüber spricht? Oder ist es vielleicht auch langweilig, mal ehrlich gesagt, für unsere Zuhörer? Ich denke nein, denn wir treffen täglich, habe ich gelesen, circa 20.000 Entscheidungen.
Verrückt, oder?
Das ist der Wahnsinn. Und es sind also viele unbewusste Entscheidungen. Was für unbewusste Entscheidungen triffst du denn zum Beispiel täglich?
Oh, also Ich denke mal, das geht ja schon los mit was esse ich heute. Na? Also Wie viel Kaffee trinke ich? Trinke ich lieber Wasser oder trinke ich also diese Dinge, die wir teilweise ja mittlerweile schon fast automatisiert machen, sind ja in irgendeiner Weise auch Entscheidungen. Ich könnte mich ja auch entscheiden, morgens einen Tee zu trinken. Ich könnte mich entscheiden zu sagen, heute esse ich nicht meinen Haferporridge, heute weiß ich nicht, mache ich Rührei oder sowas. Ja, also das sind ja winzig kleine Dinge, wo wir uns gar nicht darüber bewusst sind, dass wir eigentlich wirklich entscheiden in dem Augenblick. Ja, sondern wir machen das einfach. Und das ist das Spannende, weil wir das einfach machen, kommen wir gar nicht auf die Idee, dass es ja was anderes hätte geben können. Aber es gibt halt immer was anderes. Ich meine, wie viele tausende Arten zu frühstücken gibt es?
Ja,
Ja?
genau.
Und wo nehmen diese? Ja, und da geht das ja schon los, ne? Und das sind so die, so würde ich sagen, die unbewussten Mini-Entscheidungen, um die es geht. Dann gehen wir mal weiter in das Leben einer Frau im Schuhgeschäft oder im
Oh je.
Klamottengeschäft. Ja, nehme ich überhaupt was? Wenn ja, welches? Nehme ich alle drei? Ja, da denken wir dann schon ernsthaft drüber nach. Das machen die meisten von uns dann eben nicht mehr unbewusst, sondern da haben wir schon noch mal so ein paar Kriterien vor- und zwischengeschaltet. Ja, zum Beispiel unser Budget. Oder wir brauchen das für einen bestimmten Zweck oder sowas. Ja, und dann fangen wir an und überlegen ernsthaft über diese Entscheidung. Da machen sich die Leute teilweise unglaublich viele Gedanken. Ich habe neulich mit einer Freundin, die schickte mir 25 Bilder von, was sie jetzt nehmen soll. Ungefähr. Also wie immer übertreibe ich. Und da machen wir wahnsinnigen Zirkus drum teilweise um verhältnismäßig einfache Entscheidungen auch noch, ne? Und ja, und dann gibt es natürlich große Lebensentscheidungen, die wir so zu treffen haben. Wo möchte ich wohnen? Mit wem möchte ich mein Leben verbringen? Möchte ich Kinder oder keine? Welchen Beruf wähle ich? Bleibe ich in der Firma, gehe ich woanders hin? Also, das sind ja dann natürlich sehr, sehr ausgeprägte Entscheidungen. Und davon treffen wir in der Regel eben nicht 20.000 am Tag. Ein Glück.
Was glaubst du, warum uns gerade solche Entscheidungen, das sind ja wirklich, wirklich schwierige Entscheidungen, ne? Gerade mit dem, wo lebe ich
Ja.
oder ziehe ich vielleicht wegen dem Beruf um oder gehe ich vielleicht ins Ausland? Was glaubst du, warum fallet uns solche Entscheidungen schwer und warum fallet uns manche wiederum leichter?
Naja, gut, ich meine, du hast es ja vorhin schon gesagt, jede Entscheidung hat seinen Preis. Ne? Das heißt also, ich sag mal, den Preis davon, dass ich die falschen Schuhe gekauft habe, kann ich wahrscheinlich noch relativ gut wegstecken. Wenn ich mich hinterher ärgere, dass ich das falsche Frühstück gegessen habe, na gut, dann kann ich morgen ein anderes essen. Ja, aber wenn ich mich erstmal entschieden habe zu sagen, ich ziehe jetzt um, dann hat das eine Menge Aufwand, eine Menge Kosten. Und das ist halt was, was man natürlich jederzeit korrigieren kann. Und ich glaube, das ist halt auch was, was viele vergessen, dass sie es wieder korrigieren können, wenn es die falsche Entscheidung gewesen ist. Aber es hat einen unglaublichen Aufwand, den es nach sich zieht und damit auch seinen Preis. Ich verlasse vielleicht die Stadt mit meinen Freunden. Puh, will ich das? Na, wie wird es mir gehen, wenn ich jetzt irgendwo ganz neu anfange? Also dieses, was ich zurücklasse oder der Preis, den ich zahle, der wird halt ungleich größer im Verhältnis zu Frühstück und Umzug. Und das ist, glaube ich, das, was den Leuten einfach schwieriger fällt, ne? Also die Kalkulation dessen, ist es das wert, wenn ich das jetzt tue. Also der Preis, den ich zahle, wird meine Entscheidung das rechtfertigen. Und da drehen sich dann manche auch ganz gerne mal jahrelang im Kreis, bis sie überhaupt irgendwas tun. Und das wiederum hat auch seinen Preis.
Ja, das stimmt. Aber du hast was, wirklich gerade was echt Wahres gesagt hat. Man fragt sich einfach, ist es das dann auch alles wert, ne?
Ja.
Weil man möchte ja einfach nur, ich denke mal, wenn man solche Entscheidungen trifft, so schwerwiegende Entscheidungen, möchte man auch wissen, dass sich es sozusagen gelohnt hat, ne?
Ja,
Eigentlich möchte
und
man
das
schon gerne
weiß man halt
Garantie.
leider vorher nie.
Ja, genau, aber die hätten wir Menschen, wir sind, glaube ich, immer so auf Garantie aus und Aber es gibt im Leben keine Garantien, Gott sei Dank eigentlich, ne?
Ja, genau. Und es nicht zu tun, ich meine, das Ding ist ja, wir können dann auch immer nur messen, wenn wir das getan haben aus unserer Warte, wenn wir das anfangen zu bewerten, hat sich das gelohnt oder nicht. Was wir ja nie bewerten können, ist, was ist der Preis dafür, dass wir es nicht getan haben. Weil wir haben ja dann nichts gemacht, womit wir es vergleichen können.
Ja.
Und das ist halt immer das, was natürlich dann ganz oft ja dazu führt, dass man glaubt, wenn man etwas nicht tut, dann hätte man die bessere Entscheidung getroffen. Aber man kann das ja gar nicht wissen. Und das ist immer dieses, so größere Dinge laufen halt immer in einem Unsicherheitsbereich. Und es gibt vor allen Dingen auch, unser Gehirn ist ja so ein Ding, das möchte ja gerne Bestätigung für das, was wir gemacht haben. Ja, es sucht immer dafür, dass das richtig war. Ja, aber wenn ich nichts habe, womit ich es vergleichen kann, ja, dann kann ich auch, dann weiß ich es halt eben einfach nicht.
Ja. Ja, also das, also ich da, und jetzt bin ich aber froh, ich danke dir, dann war meine Einstiegsfrage, über die ich wirklich gegrübelt habe, ob ich die mache, war dann doch, also wirklich, es war eine gute Entscheidung.
Sozusagen. Ja, genau.
Jetzt ist aber so im Leben, ne, also nicht nur, dass es jetzt in unserem täglichen Leben als Einzelperson darum geht, Entscheidungen zu treffen oder unbewusst da einfach zu treffen. Es geht auch darum, dass Menschen auch wirklich in der Pflicht sind, Entscheidungen zu treffen. Ja. Die müssen einfach Entscheidungen treffen, einmal für sich und dann wiederum auch für andere. Und da sprechen wir jetzt mal ganz konkret über Führungskräfte.
Ja.
Die müssen einfach Entscheidungen treffen. Und deswegen ist mir der Punkt 2 so wichtig, Entscheidungen als Führungskräfte.
Mhm.
Denn von denen erwartet man ja, wie gesagt, per se, dass sie Entscheidungen treffen. Jetzt mal eine Frage. Was würdest du sagen, wo beziehungsweise wie lernt denn eine Führungskraft, Entscheidungen zu treffen?
Puh, wie die das lernt, weiß ich nicht. Also glücklicherweise ist es ja häufig noch so, dass die Menschen ja nicht als Führungskraft in ihr Berufsleben starten. Das heißt, wie in vielen anderen Dingen auch, gibt es ja einen Weg dahin. Und auf dem Weg dahin ist es ja in der Regel so, dass man immer mehr verantwortungsvolle Aufgaben übertragen bekommt, indem man genau sowas lernt. Ja, wie treffe ich Entscheidungen? Wenn man Glück hat, hat man in dem jeweiligen Unternehmen eine gute Führungskraft, gute Kollegen, Mentoren oder vielleicht auch einen Coach wie mich an der Seite, die einen dabei unterstützen, die man fragen kann, mit denen man Konsequenzen erörtern kann, wo man mal das Für und Wider erörtern kann, fragen kann, wie andere Leute das machen würden. Und so lernen die das.
Mhm.
Das heißt aber nicht, dass es allen gleich leicht fällt.
Ja, das ist wieder eine ganz andere Frage. Und deswegen auch gleich meine nächste Frage. Gibt es ein angeborenes Talent als Führungskraft?
Ah, ich weiß es nicht. Also ich würde mal sagen, es gibt bestimmt einige persönliche Eigenschaften, die es einem leichter machen.
Mhm.
Ich glaube aber auch, dass es viele Dinge gibt, die man einfach lernen kann, so wie man ein Handwerk oder einen Beruf einfach lernen. Ja, und irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Also es gab ja früher mal diese Theorien von diesen charismatischen Führern, die ja quasi als Führer geboren wurden und wo ich so denke,
ja,
ne? Also ein bisschen Übung und ein bisschen, ne, brauchen die auch. Und dann gibt's so die andere Variante, man kann das alles lernen. Und ja, man kann Dinge lernen, aber wenn man eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur hat, dann wird einem das eine, was man gelernt hat, eben leichter fallen und das andere schwerer.
Mhm.
Und Entscheidungen zu treffen, ist sicherlich eine der Sachen, die muss man einfach lernen, aber das können trotzdem manche besser und manche schlechter.
Hast du in deinem Coaching eigentlich auch dann schon mal erlebt, dass eine Führungskraft kommt und manchmal sagt, Mensch, Katrin, gibt's denn eigentlich nicht so was wie so einen Leitfaden für Führungskräfte?
Oh ja, die wollen am liebsten alle einen Knopf haben, auf den zu drücken.
Ist das?
Ja, also ich habe viel mit Ingenieuren und Menschen aus eher technisch orientierten Berufen auch zu tun und die kennen das aus ihrer Ausbildung. Ne? Wenn ich das mache, passiert das. Und das wollen die natürlich auch gerne im Umgang mit Menschen, aber das funktioniert eben nicht. Ja, also viele tun sich dann wirklich schwer, dass ich dann immer sage, ja, naja, also das geht so nicht. Ja, du schmeißt dich oben eine Münze rein und unten kommt das bei raus.
Ich werde wohl, ja.
Ja, das ist toll. Aber so ist halt nicht, ne? Also es gibt schon welche, die hätten gerne so mache ich es richtig. Ja, und das ist ja andererseits auch, ich weiß nicht, sympathisch, ne? Die wollen es ja richtig machen. Also ich kenne halt keinen, der rumläuft und sagt, ich bin mit Absicht eine scheiß Führungskraft. Das habe ich noch nicht erlebt.
Ja, habe ich auch noch nicht.
Ob das dann immer nach außen auch so wahrnehmbar ist, dass sie das nicht sein wollen oder sie vielleicht doch sind, ist eine andere Nummer. Aber ich kenne eigentlich niemanden, der nicht wenigstens versucht, sein Bestes zu geben. Ja.
Also letztendlich geht es eigentlich nur darum, dass sie lernen. Also im Prinzip learning by doing, ne?
Ja.
Das sind diese Rolle. Es ist ja im Prinzip eine Rolle, in die sie hineinwachsen müssen. Ja. Und selbst wenn es einen Leitfaden gäbe, kann der ja nicht für jede Persönlichkeit oder für jeden Menschen kann der zutreffen, weil der eine ist, es gibt ja auch zum Beispiel introvertierte Führungskräfte, genauso gibt es auch die Extrovertierten. Ja. Und was willst du da machen? Da müsstest du ja 1000 Cases, müsstest du ja da erfinden, Unterpunkte, ja. Wenn da ja, dann hier weiter.
Ja, wer will denn da? Stell dir vor, die sitzen da im Gespräch mit ihren Mitarbeitern. Warte mal, ich muss jetzt hier im Leitfaden Seite 728 aufmachen.
Und genau.
Das ist nicht so praktisch.
Nee, das war wirklich nicht so praktisch.
Nee, aber genau das ist es, ne? Also es ist eben nicht vorhersehbar. Alle Menschen sind unterschiedlich und du hast halt als Führungskraft bist du selber ja irgendwie und hast andere Menschen, die auch irgendwie sind. Mhm. Und das ist halt aus meiner Sicht die schwierigste Aufgabe eigentlich für eine Führungskraft, mit den verschiedensten, unterschiedlichsten Typen umzugehen und sie richtig zu behandeln. Und ich habe immer so einen Spruch, den ich gerne mit auf den Weg gebe. Mhm. Man sagt ja immer so, führe die anderen, wie du selber geführt werden willst. Und das halte ich für den größten Blödsinn ever. Mhm. Weil ich bin ja eine bestimmte Persönlichkeit und mir gefallen bestimmte Sachen. Ich mache etwas so oder so. Aber das heißt nicht, dass zum Beispiel du das genauso brauchst.
Ja.
Und da sind wir bei diesem Thema auch, welche Entscheidungen müssen Führungskräfte treffen? Sie müssen die Entscheidung treffen, dass sie Leute gegebenenfalls unterschiedlich behandeln. Und dann geht's ja schon los.
Ja, genau.
Welche Aufgaben gebe ich wem?
Ja.
Wenn es um eine Beförderung gehen würde, wen würde ich nehmen? Wem übertrage ich mehr Aufgaben? Wem übertrage ich weniger Aufgaben? Wir haben ganz viel Restrukturierungen zu tun. Ich muss Leute vielleicht entlassen und ich muss Leute vielleicht auch mal ein bisschen härter anfassen, in dem Sinne, dass ich ihnen sage, dass sie sich auf eine Weise verhalten. Und ich meine jetzt nicht härter im Sinne von eher böse, sondern klarer, um das mal so, ne? Einfach auch mal klar kommunizieren, dass ich mit was nicht zufrieden bin. Da scheuen übrigens super viele vor zurück. Mhm. Und da geht das halt los. Ne? Das sind die kleinen Entscheidungen und mittelgroßen und großen, die so eine Führungskraft täglich zu tun haben. Ne?
Und ich meine, ja, sie spürt da was eigentlich, wie du es schon gesagt hast, was auf ihre Schultern eigentlich liegt. Ne?
Und ja.
Allein schon deswegen, dass sie einfach lernen müsste, so das Team, sage ich jetzt mal generell, das sie da um sich haben, auch wirklich jeden Einzelnen zu sehen und dabei aber auch wiederum die Erwartungen, die von oben auf sie herangetreten werden. Man ist ja nicht nur so, dass eine Führungskraft da ist und sagt, ich herrsche jetzt mal so wie so ein König da in meinem Königreich, ja. Der hat ja auch jemand über ihm, der will vielleicht Zahlen, Daten, Fakten, der möchte ja auch ein Ergebnis sehen
innerhalb
einer bestimmten Zeit. Das darf man nicht vergessen.
Richtig, genau. Und in meiner Sicht wird das schneller, schnelllebiger. Intensiver Arbeitsverdichtung ist ein ganz großes Thema. Zeit im Sinne von, wo lasse ich meine Zeit? Ne? Also die nächste Entscheidung, in welches Meeting gehe ich, wie lange gehe ich? All diese ganzen Dinge. Ne? Wird immer, also aus meiner Sicht wird das schlimmer als zu der Zeit, als ich mal damals angefangen habe zu arbeiten.
Oh je, also dann heißt es quasi, wenn also jemand in die Führungsriege aufsteigt, sage ich jetzt mal so, dann hat er ja im Prinzip eigentlich fast null Zeit, um sich da überhaupt erstens mal zurechtzufinden. Der muss ja eigentlich gleich funktionieren, oder?
Richtig, und das ist ein extrem, also das ist ein Thema. Also ich erlebe viel, viel mehr super gestresste Führungskräfte, die nicht wissen, wo vorne und hinten ist. Und da sind wir jetzt dann eben auch bei dem Thema, wenn ich sage, ich habe eine Entscheidung zu treffen, selbst eine mittelgroße, dann ist es vielleicht dann doch ganz gut, ich überlege vorher nochmal 5 Sekunden. Ja, aber vielen fehlt einfach so ein bisschen auch die Zeit zur Reflexion. Denen fehlt die Zeit, sich auf etwas vorzubereiten, beziehungsweise sie nehmen sie sich nicht. Und da sind wir wieder, bei welcher Entscheidung, ne? Also viele sind in so einem Hamsterrad und hängen in ihrem operativen Geschäft drin, weil sie in dem Augenblick entscheiden und meinen, dass das wichtiger ist, und verpassen, sich zum Beispiel auf wichtige Gespräche vorzubereiten, und dann gehen die Gespräche in die Hose. Ja, das ist eine Entscheidung, das ist aber eine unbewusste. Da sind wir wieder bei den unbewussten Entscheidungen. Mhm. Ja, die laufen da in ihrem Hamsterrad und machen einfach, was ihr Hamsterrad da macht, ohne darüber nachzudenken, was ist jetzt wirklich wichtig. Ja, das und das sind dann diese Mini-Entscheidungen, die sie völlig unbewusst treffen, wo ich versuche, ein bisschen Bewusstsein reinzukriegen. Mhm. Und zu sagen, ey, muss das Meeting jetzt wirklich sein, oder könntest du das nicht vielleicht kürzen und hast dafür Zeit, jetzt mal eine Viertelstunde darüber nachzudenken, was du mit deinem Mitarbeiter besprechen willst? Ja,
ja, das stimmt, einfach dieses Bewusstsein, naja, dass du ihnen ein gewisses Bewusstsein einfach schaffen kannst, ne? Einfach die richtigen Dinge zu. Also wie gesagt, das ist immer dieser Unterschied zwischen effektiv und effizient, ne? Also dass man da wirklich das sehen kann.
Ja. Ja, und dringend und wichtig, und für wen ist jetzt was dringend und wichtig?
Ja, und
da ist halt wirklich, da sind wir wieder bei diesem Thema Entscheidungen. Es werden häufig sehr kurzfristig nicht überdachte Entscheidungen getroffen, weil die Leute einfach gar nicht bemerken, dass das eigentlich eine Entscheidung ist. Ne? Also da kommt dann häufig, ich kann doch nicht. Und dann sage ich, ja, warte mal. Ich hatte jetzt gerade vorgestern ein Coaching, da hat meine Coachie irgendwie zweimal gesagt, aber ich kann das doch nicht. Dann habe ich gesagt, warte mal, immer wenn ich kann nicht höre, werde ich auf. Ja, dann geht es bei mir so döng. Dann sage ich immer, hey, wieso kannst du nicht? Was ist los? Ne? Und dann hinterher stellte sich einfach auch aus, doch, sie könnte anders. Sie hat dann nochmal drüber nachgedacht, ob sie es anders wollte. Und wir haben dann sozusagen in so ein bisschen Brainstorm hin und her überlegt. Und dann hat sie die Entscheidung getroffen, dass sie das gerade jetzt aber nicht möchte.
Ah, okay.
So, aber das ist eine andere Nummer.
Mhm.
Ja, weil ich kann nicht, vermittelt so das Gefühl, als gäbe es überhaupt keine Optionen. Und das stimmt. In den aller seltensten Fällen, dass es keine Optionen gibt, ist es nur nicht der Wunsch da, diesen Weg mit dieser Option wirklich zu gehen. Ja, weil der könnte unbequem werden.
Stimmt. Jetzt haben wir ja eigentlich gerade in dem Gespräch, also da hat sich das für mich jetzt auch so rauskristallisiert, dass Menschen, die sind alle total verschieden, egal ob ich jetzt Privatperson bin oder ob ich jetzt Geschäftsmann bin oder Geschäftsfrau, das ist total egal. Und wir Menschen neigen ja gerne dazu, dass wir andere Menschen gern kategorisieren wollen in so Menschentypen. Also das fällt uns unheimlich gut. Das nennen wir altmodisch auch noch jemanden in eine Schublade stecken.
Ja.
Das passt also sehr gut. Und deswegen, ich würde jetzt ganz gern mal mit dir, weil du in deinen letzten beiden, also März- und April-Blogartikeln hast du drüber geschrieben, die Entscheidung liegt in dir selbst, Führungskräfte und die Kunst der Übernahme von Verantwortung.
Ja.
Da hast du drei Typen mal aufgezählt, die es da so gibt. Drei Menschentypen, die würde ich gerne mal mit dir durchgehen. Also von Führungskräften-Typen. Fand ich sehr spannend. also wirklich ganz einfach und schlicht auf den Punkt gebracht. Und ich würde dich bei jedem Typen dann bitten, dass du vielleicht, wenn du da einen Praxisfall hast oder irgendwas weißt, dass man da wirklich
durchzukommen.
Okay? Also das allererste, was mir sehr gut gefallen hat, das ist der People Pleaser. Hast du quasi so kategorisiert. Der will oder der soll es allen recht machen. Er sucht oft die Schuld bei sich, und wenn irgendwas schief läuft. Es tut mir so leid und bedauert und macht und tut, weil er einfach die Menschen nicht verprellen will.
Richtig, genau. Also das ist, wenn wir jetzt halt in Kategorien denken, eine Typ Mensch, die sehr beziehungsorientiert ist. Ja, das heißt also, den Beziehungen zu Menschen wichtig sind. Das bedeutet also, dass Entscheidungen, die da getroffen werden, häufig beziehungsorientiert getroffen werden. Mhm. So, und wenn ich aber sozusagen People Pleaser, den Menschen gerne gefallen will und gerne Entscheidungen treffen will, die da passen, dann kann das nicht klappen. Ja. Also gerade als Führungskraft ist es halt unglaublich schwer, alle Leute, also dass du niemanden verprellst, das funktioniert einfach nicht. Okay. Wenn man transaktionsanalytisch rangeht, haben die einen Mach-es-recht-Antreiber. Also Mach-es-mir-recht ist aus der Transaktionsanalyse der Ansatz dazu. Und ich versuche, diesen Menschen, die so ticken, weil die entscheiden dann irgendwie fast gar nichts, weil sie ja niemanden verletzen wollen, ja, oder machen Dinge, sind nicht konsequent in der Durchführung, ne? Also so nach dem Motto, da hat sich einer daneben benommen, eigentlich müsste ich jetzt mal was dazu sagen, aber weil ja, den brauche ich ja, weil ich habe ja so viel Mangel an Arbeitskräften, und wenn ich das jetzt und überhaupt und lalala, so, und die anderen erwarten aber, dass du was tust. Mhm. Gleichzeitig, ne, wenn du da zu stark rangehst, verlierst du die Person. Wenn du nicht rangehst, sind die anderen sauer. Also gibt ganz schöne Wenn-Dann-Geschichten. Und wenn ich mit jemandem zu tun habe, der in so einer Richtung tickt, also dieses Mach es mir recht hat, dann frage ich immer, okay, jetzt lass uns nochmal anders gucken. Mhm. Wem oder was hast du es denn recht zu machen? Was ist deine Rolle? Wer bezahlt dein Geld? Ja, und dann versuche ich, sie darauf zu konzentrieren, dass sie als Führungskraft eine Funktion haben und eine Rolle haben und am Ende es dieser Funktion recht machen müssen. Der Aufgabe, die sie in dem Unternehmen haben. Und das klappt oft. Also, wenn sie es dann irgendwie so für sich sagen, okay, ja, warte mal, ne? Wem muss ich es eigentlich recht machen? Dem, was hier in meiner Aufgabenbeschreibung steht.
Genau.
Ja. Dann kriegen viele das irgendwie hin.
Ah, okay, weil ich mich nämlich gefragt habe, wie reagiert ein Team eigentlich auf so jemand, der kennt sich, wenn du so eine Führungskraft hast, die auf die kannst du irgendwie gar nicht verlassen, die kannst du gar nicht greifen, ja, also. Wenn es mal vielleicht auch hart auf hart kommt oder wenn man sagt, wir haben doch ein Arrangement und so weiter. Und dann sagt er, ja, mit dir habe ich das Arrangement, und dann geht er zur Tür raus, trifft jemand anders und mit dem hat er ein anderes Arrangement. Jetzt kriegt aber der Erste kriegt das mit und denkt, da geht es um dasselbe, warum hat der jetzt ein anderes Arrangement mit dem? Und dann wird es ja im Team schon unterschwellig, wird es ja
total unterschwellig. Also solche sind häufig getrieben, ne? Also, ich sag mal, es kommt dann auch wieder so ein bisschen auf die Leute an, die in dem Team sind. Wenn du ein sehr, ich nenne das jetzt mal, erwachsenes Team hast, dann ist das soweit eigentlich so ganz gut. Ne? Dann kriegen die viele Sachen alleine hin und brauchen so eine Person dann gar nicht, nicht für solche Sachen. Wenn du aber Leute hast, die selber irgendwo aus irgendwelchen Gründen da auch noch nicht so mit umgehen können, dann wirst du so ganz gern getrieben. Dann hast du so ein bisschen so dieses, so ein kindisches, also auch das kommt aus der Transaktionsanalyse, so ein bisschen trotziges oder weinendes Kind, ne? Dass man sagt, ja, aber du musst doch um mich kümmern, ja, nee, muss ich nicht, und ja. Weißt du, so, dann werden solche Leute so getrieben von den ganzen Erwartungen, die auf sie kommen. Das ist ein unheimlicher Stress. Ja, weil sie selber gerade auch, also sie spüren ja, dass irgendwas, dass sie anders reagieren müssten, aber es fällt ihnen einfach schwer, und das ist dann so dieser, der Stress, den das auslöst. Also du kannst da echt unheimlich zum Getriebenen werden und eigentlich das Gefühl haben, du bist ständig nur in irgendeiner Ecke, weil wenn du dich da rausbewegst, schnappt eine andere Falle zu, ne?
Ja, das stimmt. Und wie ich, also dieser Typ jetzt zum Beispiel, also der war jetzt, der geht jetzt abends aus dem Büro und ist in seiner Freizeit. Wie reflektiert er denn eigentlich oder wie würde er seinen Arbeitstag bewerten? War der jetzt gut, war der schlecht, wenn er so einen typischen einfach so rumeiert irgendwie?
Naja, also der empfindet das ja nicht als Eiern. Das muss man ja immer auch noch sehen, ne? Also für den ist das ja kein Eiern. Für den ist das ja so, wie sein Persönlichkeitstyp gestrickt ist. Also für den ist die Welt gut, wenn er niemanden auf den Fuß getreten hat. Das muss man ja immer so umsehen.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, also der empfindet es ja häufig gar nicht so. Das ist ja das, was dann von den anderen kommt, die sagen, du entscheidest nie was, du eierst immer rum und der denkt sich, aber wenn ich jetzt doch was entscheide, dann seid ihr ja sauer auf mich. Also natürlich hat er so ein gewisses, auch hier wieder Erwartungshaltung, wo er das Gefühl hatte, ich sollte eigentlich, aber im Prinzip verhält er sich ja naturgetreu. Und in dem Augenblick, in dem du dich halbwegs naturgetreu verhältst, hast du ja nicht den Blick darauf, dass es anders ginge. Dafür gibt es ja dann solche Leute wie mich, die dann sagen, warte mal, ist dir eigentlich klar, was du damit auslöst, wenn du das so machst? Ja?
Also das heißt, solche Typen an Führungskräfte, mit denen würdest du dann eher im 1:1 arbeiten?
Ja, also ohnehin habe ich ja sehr, sehr viel 1:1 Angebote, ja.
Okay. Jetzt haben wir noch den zweiten Typ, der Angepasste. Das fand ich eigentlich unheimlich spannend. Der Angepasste, das ist ja so, also ich muss sagen, ich sehe das ja aus einer anderen Sicht, jetzt nicht als Führungskraft, sondern ich war ja 30 Jahre lang Managementassistentin und habe da auch solche Typen zuhauf erlebt. Der Angepasste, den schilderst du in deinem Blogbeitrag, er entscheidet nichts. Dann ist er nämlich auch nicht schuld.
Mhm.
Er zögert Entscheidungen hinaus. Idealerweise hat er immer einen Schuldigen parat, wenn was nicht gut läuft. Und wenn es gut läuft, dann sammelt er die Lorbeeren ein. Er hat ein von Angst geprägtes Verhalten und vor allem hat er Angst, seine Karriere zu gefährden.
Ja, also angepasst klingt da fast schon so ein bisschen, ne? Also das ist halt, es ist ja wie alles, was man so kategorisiert, immer ein bisschen überzogen. Ne? Also deswegen muss man immer ein bisschen aufpassen. Das klingt, ich finde, das klingt auch immer ein bisschen fies. Aber ich erlebe gerade in Unternehmen, die nach wie vor relativ hierarchisch funktionieren, wie Leute quasi dann auch in so ein Muster gedrückt werden, also dass selbst Führungskräfte quasi Adjutanten sind. Ja, also die 1:1, weil sie dominante Hierarchien haben, 1:1 sozusagen durchgepresst werden. Ne? Und wenn du dann anfängst und hast irgendwie einen Widermord, dann kann das schon, also das wird ein Glück weniger, die Unternehmenskulturen verändern sich. Was gibt's immer noch? Und es gibt halt diese Menschen, die dann halt eher karriereorientiert sind und die einfach glauben, sie müssten sich so verhalten, damit die Karriere funktioniert. Das ist manchmal ein Trugschluss, aber manchmal eben auch nicht, ne? Also das kommt auf die Unternehmenskultur an, in der du dich bewegst. Ob es da tatsächlich so ist, dass du da nur weiterkommst, wenn du 1:1 umsetzt, was dir von oben drauf gedrückt wird. Und dann am besten tatsächlich nichts entscheidest, sondern wartest, bis irgendwer anders das entschieden hat, weil du auch dafür einen Kopf kürzer gemacht wirst, wenn du es machst. Und deswegen natürlich leider der Effekt ist, naja, dann suche ich mir lieber einen anderen, der schuld ist. Das ist ein großer Selbstschutzmechanismus, der dahinter steckt. Und teilweise eben auch, also bei einer, wie soll ich das sagen, bei einer gesünderen Führungskultur ein großer Trugschluss. Auch da sind wir wieder bei dem Thema Erwartungshaltung. Ne? Was ist denn eigentlich die Erwartungshaltung an eine Führungskraft, die von Unternehmensseite herrscht. Und das erlebe ich halt relativ häufig, dass sich gerade, wenn Führungskräfte jung oder neu in solche Jobs kommen, dass sie irgendwie glauben, das müsste so sein. Und wenn sie was sagen, also oder auch was fragen, dass sie dann als dumm oder aufmüpfig gelten.
Ach was.
Ja, und da geht es dann halt wirklich darum, auszuloten, traust du dich wirklich nicht? Möchtest du nicht entscheiden? Oder hast du wirklich Schiss, dass dir da was passiert? Und dieses angstgetriebene Verhalten, da muss man dann halt einfach hingucken, ist das eine echte Angst? Also ist das real?
Mhm.
Ja, passiert dir wirklich was? Oder bildest du dir das nur ein? Ja, aus welchen Gründen auch immer. Und daran muss man dann halt ein Coaching anpassen.
Würdest du da, also ich denke mal, klar, für die Führungskraft wäre natürlich auch immer wieder ein 1-zu-1-Coaching gut, aber du hast in deinem neuen Blogartikel im Mai jetzt, da ging es um das Thema Team-Coaching. Mhm. Also ich glaube, da wäre natürlich auch entweder parallel oder war doch nicht generell eigentlich ein Team-Coaching dann besser?
Naja, kommt drauf an, auf welcher Ebene. Ne? Also wenn das so ein strukturelles Thema ist, dann kann man gucken. Ja, also was häufig auch passiert ist, wenn man das sozusagen als Team-Coaching macht, dann hat es häufig einen Wechsel gegeben, einen kulturellen Wechsel. Dass dann da irgendwann eine Führungskraft kommt, die sagt, so will ich das nicht, ich will anders zusammenarbeiten. Jetzt lasst uns nochmal gucken, wie wir hier eine andere Art von Zusammenarbeit kriegen. Ansonsten, wenn es einzelne Menschen betrifft, würde ich sowas auch nicht unbedingt in der Gruppe lösen, weil wir haben relativ viele Themen. Ich arbeite zwar auf einem beruflichen Level und wir kommen aber ja immer wieder auf Persönlichkeitsaspekte. Na, und das ist dann halt manchmal so, dass das eben nicht unbedingt mit einer Gruppe geteilt werden muss. Und deswegen, ja, also fürs Team würde ich eher sowas machen wie Regeln zur Zusammenarbeit, was erwarten wir voneinander und so weiter. Das geht aber auch nur in einer funktionierenden Unternehmenskultur, sonst ist das für einen Eimer.
Du, wie ist denn das, wenn jetzt zum Beispiel gerade so eine Führungskraft, sei es jetzt eine junge oder eine andere, nehmen wir mal gerade das Beispiel, die übernimmt ein neues Team und sagt, ich möchte das eigentlich nicht so machen, muss es aber eine Weile erstmal weiterlaufen lassen, um einfach mal zu sehen, wie sind denn die Abläufe, was will ich denn genau verändern, arbeitet jetzt aber parallel zum Beispiel mit dir, um einfach so eine Rolle übernehmen zu können, dass er sich da einfach drin widerspiegelt, ja, und allen gerecht wird. Jetzt hat er sich aber dadurch verändert, dadurch, dass er mit dir arbeitet, oder er oder sie. Wie kann die denn das jetzt ihrem Team quasi beibringen? So haben wir da, ich bin jetzt ein anderer Mensch oder ich ticke jetzt irgendwie anders. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist eine häufige Sorge. Und es ist ja auch häufig so, dass die anderen gar nicht wollen, dass du dich veränderst, weil du dann nicht mehr berechenbar bist. Also der klassische Spruch, warst du in der Schulung? Ja, wo ich dann immer sage, ja, Leute, geht hin und sagt, schön, dass es dir auffällt. Ne? Also du musst halt glaubwürdig bleiben. Deswegen, wenn so ein Coaching-Prozess dauert ja immer mehrere Monate in der Regel. Also das ist ja nichts, wo wir einmal Schnipp machen und dann ist jemand ganz anders. Das heißt also, wir erarbeiten im Prinzip andere Verhaltensmuster, die aber immer im Rahmen der Persönlichkeit noch zu der Person passen. Das heißt also, ist ja auch häufig so, du machst ja nicht den Schritt von 0 auf 100. Die glauben dann immer schon, es ist eine Wahnsinnsveränderung und nach außen kommt so ein Stückchen an. Und die anderen merken das nicht mal, so ungefähr. So, also, ne, das ist eigentlich der geschickte Weg. So versuche ich mit denen zu arbeiten. Dass das Stückchen für Stückchen für Stückchen passiert. Dass da nicht irgendwie so ein Frontalschock auf, ne, so als wäre er ein halbes Jahr weg gewesen und ist eine neue Person. Sondern das sind ja kleine Veränderungen, die über Zeit passieren. Das Wichtigste ist halt wirklich durchhalten. Ne? Also nur weil ich einmal ein Gespräch anders führe, da wird jetzt im Zweifel eher mal ein Misstrauen sein. Hä, wie ist es denn da plötzlich so anders? Wieso macht denn der das jetzt? Warum hört denn der mir zu? Huch. Ja, da wird ja eher so vielleicht ein bisschen Misstrauen sein. Das heißt, du musst es ja kontinuierlich durchziehen. Und irgendwann glauben es dir dann die Leute auch, dass du anders bist.
Okay, wenn ich mir das überlegt, stelle ich mich dann da vorne hin und sage, wenn mein nach einem halben Jahr zum Beispiel das Coaching vorbei ist und ich wirklich für mich persönlich sage, ich habe Erfolge oder ich fühle mich jetzt wohler,
ja,
stelle ich mich dann vor mein Team hin und sage, ich bin jetzt ein anderer Mensch, ich auch
nicht. Bitte nicht. Also das Schöne ist, dass er auch übrigens, da hatte ich ja auch neulich einen Post drüber gemacht, ne, dass mein letzter Coachie da irgendwie, den ich jetzt angucke, machen Sie jetzt einen neuen Menschen aus mir? Nein. Das mache ich nie. Also mir ist ja schon wichtig, dass die Menschen eigentlich auch sie selber bleiben. Ja, und dieses Gefühl von, ich bin noch ich selber, aber ich habe andere Verhaltensmuster zur Auswahl. Mhm. Also mein Lieblingsspruch ist ja immer, also wir verhalten uns immer gleich, da sind wir wieder bei, wir treffen auch immer die gleichen Entscheidungen, weil die so gemütlich sind. Ja, und dann laufen wir wie auf so einem Trampelpfad durchs Leben, ne? So, aber mhm, links und rechts von uns wird das Gras höher. Und wenn man dann das erste Mal da drauf tritt auf dieses hohe Gras oder da kommen dann irgendwie mal so vielleicht ein paar Dornbüschchen und Himbeerbüschchen sind da jetzt schon gewachsen, weil wir immer den gleichen Weg gehen, dann ist das erstmal unbequem.
Mhm.
So, und dann hören viele Leute auf. Und es geht ja darum zu sagen, nee, Stückchen für Stückchen für Stückchen trampel ich mir meinen Weg breiter. Also ich brauche kein neues Leben. Also ich zumindest bin nicht unbedingt diejenige, die sagt, du brauchst jetzt sofort ein neues Leben. sondern wir erweitern den Handlungsspielraum. Mhm. Und da kann jeder bleiben, wer er ist. Er kriegt nur neue Optionen.
Siehst du, und genau das finde ich gut, neue Optionen, also für Führungskräfte jetzt nochmal zurückblickend zu der ersten Frage, also man braucht keinen Leitfaden, man braucht einfach neue Optionen.
Ja.
Das ist eigentlich so das Idealere, ne?
Ja.
Also den Typ finde ich eigentlich schon relativ spannend, weil der unheimlich viel mitmacht und weil der auch bereit ist, Entscheidungen zu treffen, irgendwann Verantwortung zu übernehmen, auch für sich selber und auch für seine Person, ne?
Ja. Ja, also ich denke halt, wenn du Optionen hast und kannst entscheiden, was du jetzt tust, wirst du einfach souveräner, als wenn du quasi nicht weißt. Ne? Also wenn du immer nur aus deinem Trigger, aus deinem Muster, aus deinem Trampelpfad heraus agierst, weil du nicht weißt, dass es etwas anderes gibt oder da nicht drüber nachdenkst oder dann kommt man halt leicht in dieses ich kann nicht, ich muss ja und in dieses Opferdenken rein. Und das, finde ich, macht Führungskräfte, also das ist für Führungskräfte gar nicht gut, wenn die in sich so in so einem ich kann nicht, ich muss ja und sowas gefangen fühlen. Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Natürlich brauche ich jetzt erstmal Mut, in diese scheiß Toren reinzutreten oder sie platt zu treten. Ja, ich muss was Richtig. Neues ausprobieren. Das ist ungemütlich. So, aber das ist wieder die Entscheidung, die es zu treffen gilt. Traue ich mich, es auszuprobieren, selbst wenn es vielleicht am Anfang nicht ganz so perfekt klappt? Ja, was habe ich zu verlieren, ne?
Mhm.
Was habe ich zu gewinnen? Und das ist die Sachen, die wir dann auch immer ausdiskutieren. Ne? Wenn ich das jetzt mache, aber dann passiert ja das und das. Ja, aber stell dir vor, es würde jetzt auch das und das passieren. Ach so. Aha.
Und das finde ich jetzt einfach so toll. Und wenn man das jetzt so hört, ich glaube, unsere Zuhörer, die können jetzt auch wirklich schon mal gutes Gespür kriegen, was das eigentlich bedeutet, wenn man ein Coaching mit dir macht. Sei es jetzt, dass du das also in der Gruppe machst, in die Firma, weil die Firma dich beauftragt, ja, oder sei es, dass der Mensch dich privat einfach sagt, ich möchte es als Privatperson machen, weil ich für mich einfach diesen Bedarf sehe. Und ich denke, egal, wer das jetzt, sage ich mal, bezahlt oder wer das jetzt arrangiert, man sollte doch einfach die Chance ergreifen, weil man muss ja auch, eine gewisse Zeit muss man ja eigentlich einfach auch arbeiten, ne? Seines Lebens, die meiste Zeit seines Lebens darf man ja arbeiten.
Ja.
Und es soll ja nicht eine Qual sein, eine tägliche Qual, ja, oder ein täglicher Kampf. Also das setzt dich ja teilweise dann unter Umständen dann auch zu Hause fort, auch in deinem Familienleben, wenn du nach Hause kommst als Führungskraft. Ja. Und entweder frischt es in dich rein oder du lebst es aus und dann sagen deine Kinder, mein Papa ist immer so ungerecht oder irgend sowas. Der schreit immer nur rum, der ist ungerecht oder
ja,
er verkriecht sich in seinem Hobbykeller, wenn er heimkommt, was weiß ich. Da gibt es so viele verschiedene Auswüchse.
Ja. Genau.
Und deswegen denke ich, also sieht man mal wieder, das Coaching ist also wirklich Gold wert. Also ein Aufruf an die Firmen, einfach dann nochmal drüber nachzudenken, ob man da ein Budget hat oder auch privat, dass man da einfach ein Budget dafür hat.
Also ich denke eben auch, wenn alle Leute das wüssten, wie es einem gut tun kann, dann würden es immer noch viel mehr Leute machen.
Mhm.
Es ist einfach sowas, wo ich einfach sage, es muss ja nicht mal richtig schief laufen, weißt du? Also viele kommen mal dann, wenn sie sich schon schlecht fühlen, wenn schon irgendwas in den Brunnen gefallen ist oder. Und dann ist es natürlich ungleich schwerer, aus einer bereits schlechten Situation eine etwas bessere zu machen.
Mhm.
Ja, also idealerweise ist es ja so, dass ich sage, es läuft soweit erstmal ganz gut, aber hey, wie kann ich es vielleicht noch anders machen, dass es mir noch leichter fällt? Und also ich weiß nicht, wie viele Coachings in meinem Leben ich schon gemacht habe. Und es ist immer was dabei. Ja, also das, was ich da alles so gelernt habe, und ich finde einfach, deswegen nenne ich mich teilweise eben auch Sparringspartnerin, mhm. wo es dann gar nicht mal unbedingt um das Thema Persönlichkeitsentwicklung in der Tiefe geht, ja, sondern gerade so für so Senior Manager, die schon lange dabei sind, da geht es jetzt gar nicht mehr darum, dass man so sagt, hier oder da, sondern die brauchen manchmal auch einfach einen, mit dem sie quatschen können, ganz ehrlich, ja, wo die sagen, Katrin, jetzt endlich mal jemand, dem ich das so sagen kann, wie ich das empfinde, ohne dass der mich da wertet oder ich Angst haben muss davor, dass ich das sage. Also einfach alleine dieses sich mal mit jemandem austauschen, mhm. der nicht Familie ist. Ich meine, viele wollen ihre Familien damit auch nicht belasten. Die Männer oder Frauen zu Hause haben vielleicht dann auch nicht unbedingt Ahnung von dem Thema, was ja auch okay ist, ja. müssen wir auch nicht. Aber dass sie einfach jemanden haben, mit dem sie sich vertrauensvoll mal austauschen können und der ihnen einfach auch mal ein paar neue Perspektiven aufmacht, wo sie dann einfach sagen, jo, das kann ich mal probieren. Und das ist extrem wichtig. Also letztens hatte ich einen, ältester 58, der hat gesagt, er hat echt ein Problem gehabt, so kam mit vielen Dingen einfach nicht mehr so ganz zurecht, weil sich die Arbeitswelt ja auch sehr verändert hat. Und er hat gesagt, aber ich muss ja noch ein paar Jahre arbeiten.
Mhm.
Dass ich dabei unglücklich bin.
Richtig.
Ja, so. Und das war doch, also ja, das ist Bombe. Da habe ich ein halbes Jahr mit dem gearbeitet und dann ist wieder gut. Ja, also das sind ja auch nicht, viele verwechseln das ja auch mit Psychotherapie manchmal, ja. Und dann hast du so die Bilder aus den amerikanischen Filmen im Kopf, wo die Leute dann irgendwie 3 Jahrzehnte sich bei ihrem Psychiater auf die Couch legen.
Ja, wöchentlich.
Ja, wo ich so denke, nee.
Ja.
Das will ich ja gar nicht. Ja, ich will, dass die Leute nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr einfach wieder ohne mich laufen können. Und sorry, die Geschichte muss ich noch erzählen. Ich habe ein ganz, ganz tolles Erlebnis gehabt. Ich habe eine Kundin, die begleite ich jetzt wirklich seit einem Jahr. Und die war wirklich in einer richtig bescheidenen Situation. Da rief die Firma auch mich an, wollte der eine Unterstützung zur Hilfe geben. Und ich habe gesagt, das, was ich mit der mache, ist kein Coaching, das ist Pflasterkleben. Das ist Rettungsringe schmeißen, damit sie nicht vollständig frustriert untergeht und krank wird. Und dann hat die Personalerin zu mir gesagt, okay, dann kleben Sie Pflaster. So, wir haben ein halbes Jahr Pflaster geklebt und ich habe sie in der Zeit unterstützt, sich frei zu strampeln. Ja, ich hatte ein Loyalitätsthema, die hatte eine ganz fiese Führungskraft, die sie wirklich untergebuttert hat. Und wir haben sie wirklich, ich habe sie wirklich durch diesen Prozess begleitet, wo jetzt diese Führungskraft auch nicht mehr da ist, weil das auch andere gesehen haben, dass die Führungskraft das Problem ist und nicht meine Coachie. So, und jetzt ist die noch dazu befördert worden, hat jetzt also auch diese Position bekommen und anderer Mensch. Echt, also in dem Sinne, dass sie eben nicht mehr diese Schwere hat, dass wir jetzt nicht mehr Pflaster kleben müssen, sondern dass wir wirklich strategisch arbeiten können, dass sie jetzt ganz andere Themen mit mir hat. Ja, es hat ein Jahr gedauert. Ne? Manchmal ist es halt anders, dass du einfach bei jemandem an der Seite bist. Ne?
Ja, wow. prima. Aber ich würde noch ganz kurz auf den dritten eingehen, den kennen
wir. Ach, wir haben ja noch was.
Der erinnert mich an meinen alten Schuldirektor von meiner Schulzeit noch. Der harte Knochen.
Aha.
Das ist also quasi das Gegenteil vom People Pleaser. Also damit ja. Natürlich nicht alle Leute gefallen, dem ist das Schnurzwurst, egal wem und ob er überhaupt jemand gefällt. Mhm. Seine Meinung ist immer richtig, die zählt immer und er hat null Zweifel an seinen Entscheidungen. Ja. Ne? Der sagt ganz klar, so läuft's und kein Jota weiche mal ab von dem. Und letztendlich, und das finde ich so erschreckend, dasjenige schafft ein Klima von Angst und Unsicherheit.
Ja. Das sind dann halt die, die die Angepassten erzeugen. Also die einfach, weil sie eben da nichts haben. Ich meine, der Vorteil von solchen Leuten ist auch, das muss man mal ganz klar sagen, in richtig krassen Situationen, ne, in Restrukturierungsphasen, wo harte Entscheidungen getroffen werden müssen, ne, wo du vielleicht Standorte schließen musst, wo du, keine Ahnung, Einsparungen in Millionen, Milliarden Höhe haben musst, da brauchst du teilweise auch solche Leute, die solche Entscheidungen treffen und dann einfach mal dabei bleiben. Egal, was gejammert ist und egal, ob man das auch hätte anders machen können. Ich meine, dieser Teil des Klimas der Angst, das ist dann wieder so das andere Extrem. Aber du brauchst eben auch manchmal Leute, die sich das trauen. Ne? Das Dumme ist halt, wenn die sich das zu viel trauen und wenn sie überhaupt nicht variabel sind. Ne? Dann wird das schnell schwierig mit solchen Leuten. Ja, und das andere hast du ja schon gesagt, aber man, ne, also auch hier, das ist natürlich ein Klischee, das ist eine Schublade, aber ich möchte auch nochmal eine Lanze brechen für Leute, die auch manchmal hart sein können, manchmal hart sein können, nicht nur immer hart sind.
Ja, das Team vermisst halt dann einfach, weil das Team, das distanziert sich, ja, das hat ja nicht so die Nähe wie jetzt zum Angepassten und schon gar nicht zum People-Pleaser, ja.
Ja.
Die überlegen sich natürlich immer fünfmal, wenn sie was auf dem Herzen haben, gehe ich jetzt direkt zu dem oder gehe ich jetzt nicht, ja. Die bleiben eher so unter sich und daher auch diese Angst.
Ja. Ja,
einfach auch, dass man vielleicht auch in einer öffentlichen Sitzung einfach mal, wenn man wirklich mal seine Meinung sagt, dass man dann wirklich harsch, also da niedergesprochen wird. Klar, und da kommt natürlich auch wieder der Aspekt, ich weiß natürlich nicht, welchen Druck er hat in dem Moment, ja.
Ja. Ja.
Aber da wird's halt dann oft so ein bisschen dann so ungerecht in solche, sagen wir mal, solche Teambesprechungen und man fühlt sich dann schlecht als Team, aber ich denke, man kann das vielleicht auch unter Umständen auch hinterher dann auch wieder klären miteinander, ne?
Kommt drauf an, ne? Manche schon. Und es ist natürlich ein Führungsstil, da muss man auch sagen, das wächst sich mittlerweile auch ein bisschen aus, ne? Mhm. Also, wenn wir jetzt mal historisch zurückschauen, dann war das jahrelang das gewünschte Führungsverhalten. Du hast es leider auch sehr häufig immer noch in Produktionsbereichen, dass dieses auch selbst da wird es weniger. Also ich glaube, das ist ein aussterbendes Modell, weil halt glücklicherweise mittlerweile viel in Führungskräfte und Führungskräfteentwicklung und Trainings investiert wird. Das war ja früher nicht so.
Mhm.
Zumindest in größeren Unternehmen, in kleineren Handwerksunternehmen ist das wahrscheinlich auch immer noch nicht so. Aber nach wie vor, glaube ich, ist ein aussterbendes Modell. Das haben wir vielleicht jetzt noch mal so 5 oder 10 Jahre und die nachwachsende Generation ist da, glaube ich, ganz anders unterwegs.
Ja, ich denke auch, das erinnert mich immer so an dieses Gründerverhalten. Also so wie zum Beispiel die Firma Bosch oder so. Ne? Die Gründer haben selber mitgearbeitet und irgendwann haben sie gesagt, okay, wir brauchen Prozesse, wir brauchen mehr Mitarbeiter. Ich muss Arbeit abgeben an meine Abteilungsleiter, so dieses ganze Lernen und so weiter. Ich denke, da steckt auch noch wirklich viel mit drin. Und natürlich auch, wie diese Generation aufgewachsen ist. Ne?
Eben, das darf man ja immer nicht vergessen. Ne? Also das ist ja die sind ja, unser Alter plus meistens. Natürlich gibt es auch welche, die jünger sind und sich auch so verhalten, aber das ist halt weniger. Und die kommen ja noch aus dieser, sei stark, streng dich an und sowas. Ne? Da sind wir auch wieder bei transaktionsanalytischen Antreibern.
Okay.
Die sind so groß geworden und es gab nur Männer in Führung und ne, sei nicht so ein Weichei und all diese Sachen. Ne? Also das ist ja, so sind die sozialisiert und das ist halt das Thema, ne? Du musst immer gegen deine Sozialisierung gehen. Und das ist halt für manche nicht ganz so einfach. Ne? Und ja, aber wie gesagt, ich glaube, das wächst sich aus.
Das denke ich auch. Jetzt habe ich am Anfang erwähnt, ich würde ganz kurz auch auf jeden Fall auf den Punkt 4 schauen, auf dass Entscheidung auch Verantwortung bedeutet. Mhm. Also wie gesagt, du hast ja in deinen März- und April-Blogartikeln hast du ja darüber gerade gesprochen mit diesem zum Thema Entscheidung und hast da erwähnt, dass du ein Buch gelesen hast von dem Reinhard K. Springer.
Ja.
Das nämlich genauso heißt. Und sinngemäß, also ich zitiere das jetzt nicht wörtlich aus deinem Blog, aber so sinngemäß kam bei mir an, dass er sagt, dass jede Entscheidung, egal, ich lese jetzt gerade mal vor, dass es egal ist, wofür du dich entscheidest, es ist nicht gut und es ist nicht schlecht.
Ja.
Jedoch hat jede Entscheidung ihren Preis.
Ja.
Und jetzt ist einfach die Frage, mal im Hinblick nochmal auf diese drei Typen, sind die sich eigentlich ihrer Verantwortung bewusst? Und ich glaube aber schon. Und jetzt ist aber die Frage, auch wenn sie es wissen oder auch nicht wissen oder das Team das so sieht, dass ob sie Konsequenzen ziehen, zum Beispiel auch wenn sie Fehlentscheidungen treffen, ja. Wie gehen sie denn da damit um?
Naja, da kannst du jetzt wieder gucken, ne? Also Fehlentscheidungen, der eine hat die ja quasi nicht, weil er weiß ja immer alles besser. Ja. Und die anderen haben dann vermutlich damit zu knabbern. Ne? Und was es aber so ist, ist dieses Thema, es ist nicht gut und es ist nicht schlecht. Das ist jetzt erstmal so, das klingt so einfach. Mhm. Ist es ja aber nicht. Ne? Ja. Weil das ja ein hohes Maß an ja, Autonomie bedeutet. Und diese Autonomie und deine eigene Bewertung, die immer dahinter steckt. Ne? Wer sagt eigentlich nur, weil jetzt etwas gleich nicht geklappt hat, dass das im Ende wirklich schlecht ist? Also ja. Das ist natürlich in einer Unternehmensstruktur, die auf Ergebnisse aus ist, die eine bestimmte Richtung einschlägt, entscheiden das im Zweifel andere für dich, ob das gut oder schlecht ist. Ja? Und eben nicht du. Und deswegen ist ja da ist ja der Druck noch ein bisschen anders. Der Sprenger bezieht das ja im Prinzip wirklich auf sich selber und zu sagen, wir sollten uns mal von der Bewertung frei machen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern wirklich einfach Konsequenzen überdenken und überlegen, ob wir bereit sind, sie zu tragen. So, und das ist ja im Unternehmenskontext häufig leider ein bisschen anders. Ne? Da tragen die Konsequenzen häufig genug nicht diejenigen, die das dann tatsächlich mal irgendwann verbockt haben und die falsche Entscheidung getroffen haben, sondern die sind dann plötzlich bei anderen. Und das ist ja, da haben wir ja wirklich heutzutage, was das Thema Unternehmen angeht, leider sehr viele schlechte Beispiele. Na, wo irgendwelche CEOs mit dicken Abfindungen nach Hause gehen, dafür, dass sie irgendwie über Jahre falsche Entscheidungen getroffen haben. Ja, ja, natürlich sind die in der Ehre angekratzt, aber es ist eine ernsthaft schwere Konsequenz, wenn ich dann mit 3 Millionen oder 5 Millionen oder 20 Millionen nach Hause gehe, hey, hallo?
Aha.
Dieses gerade stehen müssen. Und das finde ich, ist, wenn man das mal so ein bisschen anguckt, auch auf Unternehmensebene, dieser harte Hund, da fällt mir auch immer dieser Wolfgang Krupp ein. Weißt du, dieser, der hier noch seine Nee und seine Shirts und sowas herstellt. Das ist ja auch noch so ein Manager der alten Ordnung. Und der hat halt auch noch eine Unternehmensform, wo er als Chef tatsächlich haftbar ist.
Ah, okay.
Die Entscheidung, die er trifft. Na, und das gibt's ja fast gar nicht mehr.
Nee.
Na?
Man hat's gesplittet, ne? Man hat's letztendlich runtergebrochen, ne?
Ja, und die Leute sind zwar offiziell Geschäftsführer, aber sind ja in irgendeiner Form angestellt. Und also diese Verantwortlichkeit, es gibt Leute, die tragen die Verantwortung, die nehmen die auch ernst und die sind sich auch bewusst. Und gerade in kleineren Entscheidungen, glaube ich, ist man da auch, überlegt man sich schon auch, was man da tut als gute Führungskraft im Sinne von, kann ich das verantworten? Aber ja, das mal auch wieder, was ist eine richtige und was ist eine falsche Entscheidung? Wir wissen es im Zweifel nicht. Ne? Können nur mit dem leben, was wir jetzt entschieden haben. Gucken wir jetzt nicht zwar, ob wir es nochmal irgendwie anders in eine andere Richtung bringen können. Und wenn wir es nicht können, so gut wie möglich damit umgehen. Das ist es halt, ne?
Genau, und da kommen wir mal, und das finde ich so schön, das kommen wir eigentlich fast schon automatisch letztendlich zu diesem Punkt 5, dass die Entscheidung liegt in dir selbst. Mhm. Also letztendlich war das auch, was du jetzt gerade erzählt hast, das, ja, es liegt in mir selber, die Verantwortung liegt in mir selber. Und jetzt ist einfach so mal meine Frage, eine Führungskraft an sich, die will zum Beispiel jetzt an ihrer Entscheidungsfähigkeit und an ihrem Verantwortungsbewusstsein arbeiten. Was für Möglichkeiten hat sie denn, um wirklich daran auch mal zu arbeiten, am Verantwortungsbewusstsein auch?
Also, ich glaube, also auch hier, ich habe wenig Führungskräfte bisher getroffen, die kein Verantwortungsbewusstsein haben. Die Frage ist auch hier wieder die Interpretation. Ja, also die Sichtweise auf welche Verantwortung habe ich denn eigentlich? Wem gegenüber habe ich welche Verantwortung? Und da kann man dran arbeiten. Also jemand, der kein Verantwortungsbewusstsein hat, den kriegst du das auch nicht beigebracht. Ja,
das stimmt.
Da machst du dann im Zweifel irgendwie, kannst du ein paar Tools drumherum bauen, dass der sich mal für ein paar Sachen vorher überlegt. Ja, aber du kannst sowas nicht in dem Sinne antrainieren. Du kannst Hilfestellung geben, dass Leute ein bisschen mehr vorher überlegen, was es für Konsequenzen hat, was sie tun. Für mich ist aber immer wieder dieses Thema, wo richten die Leute ihren Fokus drauf? Also was halten sie für ihre Verantwortung? Und was ist wirklich ihre Verantwortung? Und da kann man natürlich hingucken und sagen, kann man das auch anders sehen.
Das stimmt, aber ich denke, was auf jeden Fall da einfach auch reingehört, wenn man für sich selber die Entscheidung, die in einem liegt, finden will, dann kommen wir um das Thema Selbstreflexion und einfach mal den Blick von außen. Dass man dann einfach mal so, ich sage von außen in dem Sinne, dass man so vielleicht auch mal diese berühmte Vogelperspektive einnimmt. Dass man das einfach auch mal wieder zulässt. Selbstreflexion heißt ja nicht, ich zerfleisch mich jetzt und muss zum Psychiater gehen und erst nach 20, wie du gesagt hast, nach 3 Jahren Sitzungen wie in den USA, 3 Jahrzehnten, da bin ich dann ein komplett anderer Mensch. Um das geht's ja nicht bei der Selbstreflexion.
Nee. Und also für mich ist immer so dieses, es liegt in dir, also wie kriegst du es rausgekitzelt? Ne? Ich frage immer einen, wenn du einfach tun könntest, was du wolltest, ohne dass du irgendetwas berücksichtigen müsstest, was würdest du tun? Und schwupps, hast du die Entscheidung. Ja? Mhm. Dann kommen aber die ganzen, ich kann das doch nicht, weil, und dann kommen die Mauern. Ne? Dann kommen die Wenns und die Danns und das und jenes und warum das alles nicht geht. Und dann fange ich halt an zu sagen, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass das passiert? Ja, also was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Wie wahrscheinlich ist es, dass dir das passiert? Und stell dir vor, es geht gut. Was wäre denn dann? So, und wie gesagt, das kann auch sein, dass die Leute sich dann trotzdem sagen, ich mach's nicht. Okay, aber dann hast du wenigstens drüber nachgedacht und hast nicht geglaubt, es geht gar nichts.
Ne? Richtig, das ist, da kommen wir wieder zu dem Punkt, wo du gesagt hast, ja, also der Weg ist nicht nur schmal, bloß weil da Gras nebendran wächst, hört da der Weg nicht auf, ja.
Ja.
Zum Beispiel, dass man sich auch das der Weite einfach auch wieder bewusst wird, ne?
Genau.
Die es einfach auch gibt und der Möglichkeiten, sie sind da, ne?
Ja, und wenn ich mich in dieser Situation jetzt dafür entscheide, dass ich das Gras eben nicht weiter trampeln will, na dann. Ja, das ist ja nicht schlimm. Dann mach ich's halt nicht. Nur ich soll nicht denken, ich könnte es gar nicht.
Ja, richtig. Und das ist jetzt wiederum das, was ich auch in meinem Angestellter-Dasein auch mal gemacht habe. So, für mich gab es das nicht. Also ich konnte unschwer auch mit Leuten zusammenarbeiten, die sagen, es gibt nur eine Lösung.
Ja.
Es gibt nicht nur eine Lösung oder es gibt immer nicht nur eine Herangehensweise.
Ja.
Die gibt es einfach nicht. Und ich bin dann teilweise auch, haben wir das dann überlegt und überlegt. Manchmal hat es nach 2-3 Tagen kam ich dann, für die anderen war das irgendwo schon Geschichte, für die gab es nur das eine, hat nicht funktioniert. Und dann sage ich, jetzt habe ich aber eine Lösung gefunden. Mhm. Also ich hätte sowas jetzt einfach gebraucht und finde es auch toll. Und zum Beispiel so arbeite ich jetzt auch mit meinen Trainees und sage, es gibt nicht nur eine Lösung, es gibt aber für dich die richtige Lösung.
Ja. Also es gibt etwas, was dem einen dann besser passt als das andere. Ne?
Ja.
Und das kann man halt erstmal machen und vielleicht ist das dann irgendwann einen Augenblick später wieder immer noch nicht das ganz Richtige. Dann muss man halt nochmal nachdenken. Und ich glaube, das Problem, was viele Leute haben, ist, sie halten das immer alles für so endgültig.
Mhm.
Ja, also
du meinst für immer und ewig?
Das ja, für immer und ewig. Ne? Und da ist halt die erste Hürde, ne? So nach dem Motto, ja, und ich meine, wenn das jetzt nichts gewesen ist, dann ist es nicht, vielleicht nicht so schön. Aber das heißt ja nicht, dass du das dann, nur weil du das einmal so entschieden hast, so weitermachen musst.
Ja.
Ja, du kannst auch sagen, also Scheißweg hier, ich will da nicht bleiben, ich gehe wieder da lang, ja. Und das ist, ich kann dir gar nicht sagen, woran das liegt. Aber das fällt uns Menschen schwer. Wir haben immer das Gefühl, das ist entweder oder. Und wenn ich mich für eins entschieden habe, dann muss ich das so machen. Also, nee, muss ich nicht.
Ja, das stimmt. Und das ist auch eine Entscheidung, die man treffen kann. Also nicht nur für und wieder, sondern ja. Das heißt ja nicht, wenn das jetzt, wenn ich mich heute für was nicht entscheide oder fühle, dass es irgendwie nicht zu mir passt, kann das ja sein, dass es in 2 Jahren vielleicht genau dann zu mir passt.
Ja, genau.
Aber ich kann darauf zurückgreifen, ich habe den Erfahrungswert oder kann sagen, nee, an dem Punkt möchte ich jetzt heute nochmal dran arbeiten.
Genau. Und das gestatten sich viele nicht, ne? Sie gestatten sich auch nicht zu sagen, ich habe das einmal, also wenn ich etwas einmal ausgeschlossen habe, gestatten sich viele nicht, es dann nochmal anzuschauen.
Ja.
Weil das habe ich ja schon mal doof gefunden. Also muss das ja immer doof sein. Echt?
Genau. Ja. Und ich denke mal, bei all den vielen Möglichkeiten, die wir jetzt einfach auch sehen und die hoffentlich unsere Zuhörer wirklich auch Mut machen, das nochmal für sich zu entscheiden, ob jetzt für sie die Katrin ins Spiel kommt, nämlich gerade als Coach oder auch als Sparringspartnerin. Da finde ich das unheimlich toll und deswegen jetzt meine Frage an dich. Was bietest du denn für Führungskräfte, Unternehmen und Mitarbeiter an? Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten?
Also ich habe ein relativ breites Spektrum. Unternehmen buchen mich häufiger mal für Führungskräfte, Seminare, Teamworkshops und Coachings. Für Privatmenschen habe ich Coaching-Programme in verschiedener Intensität, wo ich teilweise mit auch ein bisschen abdecke, was man so in Führungskräfteseminaren lernen kann. Da habe ich ein Online-Selbstlernprogramm, was unterstützt wird von Coachings von mir 1:1. In verschiedener Intensität, da kann man halt sozusagen verschiedene Packages buchen, je nachdem, wie intensiv man sich mit Themen auseinandersetzen will. Das ist zum Thema Führung, Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Dann habe ich etwas, das nenne ich die ersten 100 Tage im neuen Job. Da begleite ich Menschen, die in ihren neuen Job gehen, in der Regel in der Probezeit, für all diese Themen, die man in einer Firma nicht besprechen möchte. Also eben auch, wie positioniere ich mich? Was mache ich? Du hast vorhin gesagt, wenn ich ein Team neu übernehme, wie verhalte ich mich da richtig? Ab wann fange ich an, Dinge anzufassen? Ab wann, wie lange bleibe ich noch im Beobachtungsmodus? Solche Dinge machen wir da. Ich habe ein sehr intensives Sparring-Coaching-Programm, wo ich alleine mit einer Person 2 Tage verbringe und anschließend dann auch noch intensives 1:1-Coaching mit dranhänge. Das nennt sich Rückenwind. Idealerweise mache ich das gerne auf Sylt, weil da unglaublich viel Energie frei wird. immer mal wieder habe ich ein Gruppenseminar auch auf Sylt, das heißt Am Wind. Und jetzt auch aktuell wieder im September in Hamburg ein Tagesworkshop mit meiner lieben Kollegin Julia. Sie ist Schauspielerin, Stimm- und Sprechtrainerin und Stimmtherapeutin. Und das haben wir wirksam und souverän im Auftritt genannt. Da geht es darum, wie meine innere Haltung, also bin ich mutig, nicht mutig, habe ich Schiss, habe ich keinen Schiss. Und das in meiner Körpersprache, in meiner Mimik, Gestik, Wortwahl, Präsenz zeigt und vor allen Dingen, wie ich das beeinflussen kann. Na, also wenn ich immer das Feedback kriege, du kommst zum Schüchtern rüber, dann kannst du zu mir kommen und wir lernen, wie das anders gehen könnte. Das sind so die Module, die man machen kann. Man findet mich auf LinkedIn hauptsächlich. Es gibt bei der Webseite katrin-eger.de. Mhm. Und ja, da kann man Kontakt zu mir aufnehmen.
Ja, wunderbar. Also ganz große Klasse. Und ich kann als Fazit, möchte jetzt einfach noch sagen, also Entscheidungen treffen wir täglich. Egal ob für uns selbst, für andere oder für ein Team. Dadurch übernehmen wir automatisch Verantwortung und nehmen den Preis für eine Entscheidung an. Mhm. Und deswegen einfach nochmal zur Erinnerung, Katrin hat es vorher schon gesagt, und wenn du mal wieder zögerst, dann stell dir einfach mal diese drei Fragen nochmal. Was passiert denn im bestenfalls? Was passiert schlimmstenfalls? Und tritt es dann überhaupt auch wirklich ein? Mhm. Ich denke, da kann man sich mal geschwind, das ist sowas, da kann man sich auch mal kurz ausklinken, kann man geschwind aus dem Zimmer rausgehen oder vielleicht mal kurz auf der Toilette sich die Hände waschen und sich vielleicht mal ganz sich beim da dabei kurz reflektieren und dann kommt man, glaube ich, wieder ganz anders zurück. Und jetzt bedanke ich mich für die Zuhörer, dass sie bis zum Schluss dabei waren. Das war jetzt ein sehr langes, sehr intensives Gespräch, aber ich denke, es ist wirklich jede Minute wert. Und deswegen war es in dem Sinne eine gute Entscheidung, von dir dabei zu bleiben und es anzuhören. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie natürlich gerne weiter. Empfehlt gerne die Katrin Eger weiter und ihr dürft auch gerne mich weiterempfehlen.
Unbedingt.
Ich sage jetzt danke Katrin und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sag einfach tschüss Katrin.
Ja, tschüss Christina. Danke für das Gespräch.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über dein Like, dein Teilen und dein Abonnieren meines Kanals. Mehr zu mir findest du unter christina-ems.com oder auf LinkedIn und YouTube. Bis nächste Woche, deine Christina.